Hi, wir sind Johannes und Christoph und wir sind die Gründer vom Duschbrocken.
Wir haben mit Tillmann unter anderem darüber gesprochen, wie die Idee vom Duschbrocken während unserer Weltreise entstanden ist, welche Rolle der Amazonas-Regenwald dabei spielt und was es mit der Faszination von Dominosteinen auf sich hat. Rein ins kalte Wasser und viel Spaß mit der Folge zum Duschbrocken.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Es ist wieder, sind wieder 2 Wochen vorbei und es ist wieder Dienstag. Herzlichen Dank Johannes und Christoph vom Duschbrocken, meine beiden heutigen Interviewgäste, für das kleine, aber kurze, knackige Intro über unser Interview, was wir geführt haben. Und ich möchte auch gar nicht viel weiter teasern. Denn das haben die beiden schon sehr gut gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin mir sicher, da ist auch wieder das eine oder andere dabei an Lernerfahrungen, die ihr für eure eigenen Ideen auch nutzen könnt. Und lege euch jetzt schon mal eine Empfehlung ans Herz, den beiden bei Instagram zu folgen. Da gibt es mal viel Einblicke auch hinter die Kulissen von dem Aufbau ihres Unternehmens Duschbrocken. Von daher viel Spaß mit dieser Folge und wir tauchen ein ins Interview. Hallo Johannes, hallo Christoph.
Tillmann, hallo.
Hi Tillmann, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr dabei seid. Es geht heute so ein bisschen, also der Podcast heißt ja schon Kaltes Wasser und so ein bisschen passt das auch zu dem Thema, worüber wir heute auch so ein bisschen reden werden, nämlich übers Duschen. Ich persönlich bin jetzt nicht der komplette Kaltduscher, also beim Duschen verzichte ich eher so ein bisschen auf das kalte Wasser. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber dafür seid ihr vielleicht ein paar anderen Sachen so ins kalte Wasser gesprungen und da bin ich gespannt, wie das bei euch abgelaufen ist. Und ich würde einfach mal anfangen mit der Weltreise 2017, wo sich eure beiden Wege ja auch gekreuzt haben. Zuerst in Myanmar. Da haben, glaube ich, durch einen kleinen Zufall auch eure Freundin per Instagram sich gegenseitig connected und ihr habt euch mal das erste Mal kennengelernt und später dann nochmal gemerkt, okay, Mexiko, da könnten wir uns nochmal treffen und dann den Plan geschmiedet, Richtung Kolumbien auch gemeinsam unterwegs zu sein. Ihr wart da ein Jahr Weltreise beide unterwegs mit euren beiden Freundinnen und habt das Ganze auch per Video auf Instagram und YouTube festgehalten, so ein bisschen Reiseblogger-mäßig sozusagen. Und genau, in Kolumbien ist dann ja die Idee entstanden. Vielleicht tauchen wir da direkt mal ein in den Reiseabschnitt, wo euch diese Idee dann auch gekommen ist vom Duschbrocken. Also wie kam es dazu? Also warum habt ihr die Idee gehabt, ein 2-in-1 Duschsystem, so nenne ich es gerade mal, vielleicht habt ihr schon einen besseren Begriff dafür, dass ihr auf diese Idee gekommen seid?
Also erstmal, Tillmann, du kennst die Geschichte der Gründung des Duschbrockens, glaube ich, mindestens genauso gut wie Christoph und ich. Das war ja perfekt zusammengefasst. Besser als wir das immer machen. Wir reden da immer ganz viel drum. Aber genau so war es. Und genau 2-in-1 Duschsystem finde ich einen Weltklasse-Namen. Wir haben auch überlegt, wie kann man denn jemandem klar machen, dass es 2-in-1 ist? Also dass der Duschbrocken festes Shampoo und festes Duschgel in einem ist, weil es dafür irgendwie im Deutschen keinen Begriff gibt. Selbst für dieses 2-in-1 in flüssiger Form heißt immer 2-in-1 und da kam dann auch die Idee, den Namen Duschbrocken das so zu nennen. Und das ist auch noch in Kolumbien passiert. Da waren wir auf San Andrés, auf einer Insel und da dann mit der klaren Absicht haben wir unseren zwei Freundinnen da schon gesagt, hey, und die Zeit auf San Andrés, die wollen wir nutzen, um zu planen, wie wir, wenn wir jetzt, weil es kurz vorm Ende der Weltreise war, wie machen wir denn weiter? Wie machen wir das? Christoph wird wieder in Würzburg sein mit seiner Freundin. Ich werde mit meiner Freundin wieder in Stuttgart sein. Wie koordinieren wir das? Wie planen wir zu starten? Wie verteilen wir die Aufgaben? Zur Idee vielleicht des Duschbrockens. Das ging los. Christoph und ich haben in Myanmar auch schon eine Schweizerin kennengelernt, die mit einem festen Shampoo unterwegs war. Von Lush. Damals die einzige Marke, die ein festes Shampoo hatte, nur für die Haare. Und haben das dann auch.
Das heißt, ihr beide wart flüssig unterwegs mit Plastikflasche.
Ja. Okay. Genau. Kann man sich eigentlich gar nicht vor. Oh, jetzt guck mal, jetzt klingelt das Telefon. Fabio Maxia kann man mal rangehen.
Ja, das ist das Startup-Leben halt, ne?
Ja, hier wird noch gearbeitet nebenher.
Sehr gut. Von nichts kommt nichts.
Doch, ja. Genau, wir waren flüssig unterwegs. Was ja eigentlich verrückt ist, weil vor allem, ich weiß, bei uns war es Lisa, meine Freundin, bei euch, ihr wart, glaube ich, beide ziemlich fleißig in der Vorbereitung. So viel vorbereitet. Also, was ist der beste Rucksack, den man mitnimmt? Irgendwie, wie kann man den Rucksack am besten Gewicht verteilen? Wo sollen die schweren Sachen sein? Irgendwie ein Mikrofaserhandtuch, das schnell trocknet und wenig Platz einnimmt. Und trotzdem hatten wir alle vier in unseren Rucksäcken diese großen, schweren Plastik-Shampoo-Flaschen und Plastik-Duschgel-Flaschen. Und da jemanden zu sehen, der mit einer festen Lösung unterwegs ist, die irgendwie 55 Gramm schwer ist, kaum Platz wegnimmt, mit ins Handgepäck darf, da haben wir gedacht, ja, das ist ja perfekt. Wie kann das sein, dass wir, obwohl wir uns so viel vorbereitet haben für dieses Jahr, da nicht drüber gestolpert sind? Und da haben wir gesagt, das machen wir doch einfach selber. Weil wir hatten auch, das ist auch, weil der Podcast heißt ja irgendwie ins kalte Wasser springen. Es hat sich für uns gar nicht so angefühlt, als wir gegründet haben. Mhm. Weil zurückkommen von der Weltreise, noch keinen Job in Aussicht nach dem Bachelor irgendwie und dann der Weltreise, kein Job in Aussicht, dann gelernt, irgendwie mit wenig klarzukommen, also irgendwie noch nicht die hohen Lebenshaltungskosten aufgebaut zu haben. Da war klar, ey, wir können ohne Probleme jetzt 6 Monate nehmen, um das auszuprobieren, sind da aber natürlich auch dankbar, dass das mit der familiären Unterstützung, wir sind beide bei unseren Eltern wieder eingezogen, dann auch so möglich war, das so zu starten. Mhm. Aber da haben wir auf jeden Fall das Downside-Risk minimiert nach der Weltreise.
Okay, also das heißt, in Myanmar ist sogar schon so ein bisschen der erste Funken entstanden. Dann wart ihr in Kolumbien im Dschungel und habt dann, glaube ich, so eine Amazonas-Reise mitgemacht und habt da dann wirklich gemerkt, okay, das müssen wir jetzt mal machen. Du hast gerade gesagt, dann habt ihr auf San Andrés, auf einer Insel, so ein bisschen eine Insel wahrscheinlich zum Runterkommen, angefangen und gesagt, okay, bevor das jetzt aber nur so eine kleine Idee war, die dann nach der Weltreise weg ist, lass das mal jetzt schon mal, wo das alles noch so frisch ist, schon mal so ein bisschen durchplanen. Sorry, liebe Freundin, wir können nicht den ganzen Tag am Strand liegen oder vielleicht habt ihr es auch am Strand gemacht, geht ja auch beides vielleicht. Aber Christoph, vielleicht magst du uns einmal kurz so ein bisschen durch den Prozess nehmen, was ihr da in San Andrés dann, also wie habt ihr sichergestellt letztendlich, dass diese Idee auch wirklich, wenn ihr zurückkommt, angepackt wird und ihr damit anfangt und quasi mal nach Hause wieder einzieht und euch irgendwie 6 Monate Zeit nehmt, das dann auch zu machen?
Also ich glaube, das war der optimale Zeitpunkt, also für mich persönlich gesprochen. Wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal, dass wir darüber geredet haben, irgendwie nach der Reise zurückkehren, nicht so richtig wissen, was dann passiert, auch keine Verbindlichkeiten zu haben, die Freiheit zu besitzen, weiter zu entscheiden, noch ein bisschen Geld von der Weltreise übrig und sowieso Bock, immer schon mal Bock, was Eigenes zu machen. Und wir haben schon in Kolumbien, und das hat dann im Regenwald, hast du ja richtig gesagt, im Amazonas angefangen, dass wir da dann eigentlich jeden Tag, war das so ein kleines Ritual, dass wir irgendwie so ein, zwei, auch mal mehr Stunden in einem Café irgendwie saßen, da schon mal uns Gedanken darüber gemacht haben und dann in Kolumbien auch die Entscheidung getroffen haben, uns die Hand gegeben haben und uns in Arm genommen haben und gesagt haben, ja, lass das mal wieder probieren, wenn wir in Deutschland sind und dann einfach wirklich wie man sich's vorstellt. Also Johannes, wir haben das eigentlich ganz gut aufgeteilt gehabt, wir haben uns ständig unterhalten, was wir wollen. Johannes hat dann angefangen, nach Rezept zu recherchieren, wie können wir sowas machen. Wir haben beide keinen chemischen Hintergrund, beide ein wirtschaftliches Studium gemacht und dann eben recherchiert, was gibt es für Möglichkeiten, telefoniert mit Leuten. Ich habe mich parallel darum gekümmert, dass wir irgendwie eine Webseite an den Start bekommen und einen Social-Media-Auftritt haben. Also ja, und dann so nach und nach angefangen und die Leute da immer auf der Reise mitgenommen. Und wir hatten halt einfach Bock, das Produkt selber zu besitzen. Und dadurch, dass wir zu zweit waren, Johannes hat es immer so schön gesagt, man wusste, wenn man irgendwie jetzt gerade mal nichts macht, wusste man aber, der andere ist da gerade irgendwie mit Vollgas dran. Okay, alles klar, ich muss mich da auch jetzt auf jeden Fall nochmal hinsetzen. Also man hat sich gegenseitig dann schon arg gepusht. Also das plus die Motivation, irgendwie das Produkt selber zu besitzen, hat dann einfach dazu geführt, dass wir echt ein halbes Jahr Gas gegeben haben und dann mit dem Start der Crowdfunding-Kampagne feststellen durften, dass wir nicht die Einzigen sind, die da Bock drauf haben.
Okay, das heißt, gutes Stichwort, Crowdfunding-Kampagne. Ihr habt das Ganze dann über Crowdfunding finanziert. Ich glaube, 5.000 Euro war euer Ziel. Habt ihr in der ersten Stunde auch direkt erreicht. Hab gerade schon so ein bisschen rausgehört, dass da natürlich auch einiges an Vorbereitung schon auch reingeflossen ist. Was hat denn für euch neben der Tatsache, dass man gutes Produkt natürlich braucht für eine Crowdfunding-Kampagne, damit die erfolgreich ist. Was hat denn für euch im Rückblick funktioniert? Was waren vielleicht ein, zwei Strategien, die ihr gemacht habt, damit es dann auch ja, nach einer Stunde schon so weit war, alles klar, wir haben das Ding durchfinanziert. Also wart ihr da groß schon auf Instagram aktiv, hattet da schon einige tausend Follower und musstet die eigentlich nur aktivieren? Oder mit welchen Strategien, sage ich mal, habt ihr es dann geschafft, auch die Crowdfunding-Kampagne ja, so erfolgreich werden zu lassen? Ihr habt, glaube ich, das Ganze verzehnfacht. Ne? Am Ende hattet ihr 50.000.
Super Frage. Also wir haben das dann nach der Crowdfunding-Kampagne und auch jetzt versuchen wir, immer auch mit Startups irgendwie zu quatschen. Und viele Leute, die auch eine Crowdfunding-Kampagne planen, kommen auf uns zu, wo wir uns immer super freuen, auch das, was wir gelernt haben, vielleicht weitergeben zu können. Ob es hilft, wissen wir nicht, aber zumindest genau sind wir gerne bereit, das zu teilen. Und wir merken ganz stark, dass eigentlich das wichtigste Learning, wo wir zufällig, glaube ich, richtig gemacht haben, ist, die Hauptarbeit passiert vor dem Start der Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben oft das Gefühl, die Leute denken, ich klicke jetzt auf Start und dann kommt die Crowd und die Leute von der Plattform, die ich nutze, und die sehen mein Produkt und finden es dann genauso geil wie ich und dann unterstützen die mich. Und wir haben davor ganz aktiv geschaut und auch ausgerechnet, wie viele Leute müssen wir erreichen mit der Crowdfunding-Kampagne, um unsere Finanzierungssumme hinzubekommen. Wir haben unsere Freunde und Bekannte heiß gemacht auf den genauen Launch-Termin. Wir haben davor die Entwicklung des Duschbrockens die 6 Monate auf Instagram begleitet. Wir hatten selber, wie du gesagt hast, Tilman, genau, so einen kleinen Reiseblog, beide Mikro. Also ich glaube, wenn es einen kleineren Begriff, Nano-Influencer müsste man uns vielleicht nennen. aber hatten die total dabei und die haben das mit begleitet und das war total aufregend. Und durch die Reiseblogs, die wir für das Jahr hatten, hatte man auch einen gewissen Kontakt zu deutlich größeren Reisebloggern. Und denen haben wir unser Produkt davor auch mal zugeschickt. Ganz unverbindlich um Feedback gebeten und auch auf die Crowdfunding-Kampagne hingewiesen, ohne zu sagen, ihr müsst das jetzt irgendwie bewerben. Aber da hat man dann schon schnell rausgehört, dass das für die natürlich auch interessant ist, da ganz früh mit dabei zu sein und das zu empfehlen und zeigen zu können, hey, ich wurde auch hier um Feedback gebeten. Es war für uns total wertvoll, das Feedback, aber auch die Reichweite, die man damit generiert hat. Und wir haben davor, ich weiß noch, einer meiner besten Kumpels, der gesagt, ja klar, unterstütze ich dich. Und ich gesagt, ja okay, aber hier, wir haben ja so tolle, große Pakete. Wie sieht's denn aus? Irgendwie hier das 100-Euro-Paket. Also um 100 Euro da gefeilt. Der gesagt, hier, das buchst du, oder? Das buchst du, da kannst du Innovator sein. Ja. Mensch, das gibt's nur 5-mal. Da musst du um 12 Uhr gleich da sein.
Super.
Und genau. Und dann haben wir mal geschaut, okay, wie viel haben wir von Freunden und Bekannten, wo wir wissen, die unterstützen das schon mal, um so ein bisschen Traktion am Anfang drauf zu kriegen. Und dann haben wir uns überlegt, was ist die Conversion Rate von anderen Reisebloggern auf unsere Seite und von dort dann, aber alles nur Annahmen. Und dann versucht natürlich so viele Leute wie möglich drauf zu kriegen. Und die Arbeit passiert alles davor. Und ich glaube, wenn man das davor nicht macht und dann kann das trotzdem klappen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer. Und auch dann diese Psychologie von, ich sehe schon manche Leute ganz früh, haben das Leute unterstützt. Das heißt, die Chance, dass das Projekt klappt, ist groß. Also dann macht es auch Sinn für mich, diese Investition zu tätigen, weil die Zeit ist nicht vergeudet, weil das Projekt wahrscheinlich stattfindet. Also ja, das Hauptlearning war wirklich, sich davor die Zeit nehmen und zu überlegen, was für Quellen habe ich, was für Kanäle, um Leute auf die Seite zu bekommen. Und wir haben immer gesagt, wir ignorieren mal die Gruppe an Leuten, die sich schon auf Startnext, die Plattform, die wir benutzt haben, die ignorieren wir. Wenn die dann auf unsere Seite aufmerksam werden, super und das unterstützen, aber das muss on top sein und nicht Teil unseres Plans, die Summe zusammenzubekommen.
Ja, ich habe im Vorfeld natürlich von solchen Interviews, gucke ich mir natürlich auch die Gäste immer noch mal ein bisschen genauer an. Ist immer eine sehr schöne Sache und bin auch durch eure ganzen Stories durchgegangen, die ihr von Anfang an ja noch in euren Highlights da noch drin habt. Und ja, war beeindruckt von der sehr umfangreiche Mitnahme, wirklich von dem ganzen Prozess. Also es hat die Vorbereitung jetzt fürs Interview sehr einfach gemacht, weil ich mir die Stories angucken konnte und euch quasi diese ganzen letzten 3 Jahre sozusagen mitbegleiten konnte nochmal. Und habe natürlich auch gesehen, dass ihr in 1-2 Podcasts dann auch schon wart von ja so Reisebloggern, die dann auch Podcast-Szenen unterwegs sind und da dann auch interessiert waren, das Produkt einfach mal zu testen, weil sie selber vielleicht vor dem gleichen Problem stehen wie ihr damals in Myanmar, dass sie nicht mit irgendwelchen Flüssigseifen irgendwie rumhantieren wollen. Okay, das heißt, da hat die Kampagne so ein bisschen das übertroffen, was ihr eigentlich euch vorgestellt habt. Wie viel Duschbrocken musstet ihr dann ganz kurz fristig dann da zusammen mixen und produzieren?
Ja, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wir haben die ersten Duschbrocken bei Johannes' Eltern in der Waschküche produziert. Mhm. Also da konnten wir so am Tag, was waren es, Johannes, 100 oder maximal 50 bis 100? Nee, nicht
weniger.
Mal. Weniger. Ja, das schüttelt schon ganz Tag den Kopf. Deutlich weniger, also genau ganz wenig Duschbrocken produzieren. Und als die Crowdfunding-Kampagne dann so gut angelaufen war, haben wir natürlich irgendwie gesagt, okay, das funktioniert nicht. Wir mussten am Ende dann 4.000, oder durften, also sehr richtig gesagt, 4.000 Duschbrocken produzieren. Und da war dann relativ bald klar, die können wir nicht in der Waschküche produzieren, sondern wir brauchen da irgendwie einen eigenen Raum. Sind dann schon während die Kampagne noch gelaufen ist, auf die Suche gegangen, haben uns dann eine kleine 30 Quadratmeter Fläche angemietet, haben eine Pizzaknetmaschine gekauft, damit man zumindest diese Knetarbeit mit den Händen nicht mehr so hat, damit die Maschine rühren kann, während Johannes und ich pressen und kneten. Genau, eine Kniehebelpresse gekauft, also schon im kleinen Stil versucht, irgendwie Lösungen dafür zu finden, dass wir mehr produzieren können, und sind dann eben da hingezogen in die 30 Quadratmeter, hatten da alles, Produktionsfläche, Lagerfläche, haben dann da auch Tische aufgestellt, die Kartons gefaltet und haben dann 1,5 Monate lang durchproduziert, ja, jeden Tag eigentlich Kartons gefaltet und Duschbrocken gepresst, bis wir alle Duschbrocken für die Crowdfunding-Kampagne produziert hatten, und hatten dann einen Tag, nachdem die Crowdfunding-Kampagne beendet war, unseren Online-Shop live geschaltet, sodass Leute eben, die über die Kampagne aufmerksam geworden sind, noch keinen Duschbrocken gekauft hatten, die Möglichkeit hatten, halt dort zu bestellen. Das heißt, während wir die Duschbrocken für die Crowdfunding-Kampagne produziert haben, sind Duschbrocken-Bestellungen
okay.
Genau eingegangen über unseren Online-Shop, und die Lieferzeiten sind dann da auch ein bisschen länger geworden. Und aber ja, war sensationell. Also wir haben die ersten 15.000 Duschbrocken alle dann so produziert, bis wir dann festgestellt haben, okay, wir müssen da irgendwie was anders machen. Und dann haben wir die Besitzer in der Seifenmanufaktur in Stuttgart kennengelernt und dort dann angefangen, die Produktion auf so ganz alten Seifenmaschinen fortzusetzen, allerdings auch selber. Also da wurde dann auch nicht für uns produziert, sondern wir durften dann dort die Maschinen nutzen. Und da haben wir auch vor ein paar Tagen erst wieder produziert. Das war ganz cool, weil die letzte Produktion ist tatsächlich ein Jahr schon her gewesen, dass wir selber produziert haben.
Mhm. Okay. Ja, das hast du uns gerade schon so ein bisschen durch diese Evolution eurer Schaumstation, eurer Produktionsstätte mitgenommen. Angefangen mit 30 Quadratmeter in der Waschküche. Dann wurdet ihr das erste Mal gezwungen, so ein bisschen innovativ zu sein und euch was zu überlegen, weil die Mengen auf einmal viel mehr waren, als ihr eigentlich geplant hattet. Dann 30 Quadratmeter und Pizzaknetmaschine, bis dann irgendwann diese Seifenmanufaktur euch geholfen hat, glaube ich, noch viel produktiver zu sein. Wie viel macht ihr jetzt vielleicht mal gerade im Vergleich, um das so in einen Vergleich zu setzen, wie viel Duschbrocken produziert ihr jetzt aktuell so in einem Monat? Oder ich weiß nicht, was so die Produktionszyklen sind. Früher war es ja, glaube ich, so, dass ihr mal so Produktionsphasen hattet und dann wieder Versandphasen. Was hat sich eigentlich getan in den letzten 3 Jahren, was so eure Produktion angeht? So ein bisschen hast du es gerade schon angefangen, aber wo steht ihr denn jetzt? Ich glaube, ihr seid gerade schon wieder im nächsten Umzug und vergrößert euch noch mehr. Also was sind so gerade die aktuellen Kapazitäten und auch das, was ihr aktuell produziert?
Ja, also wir sind jetzt ganz happy, dass wir inzwischen 2 Partner gefunden haben, die uns bei der Produktion unterstützen. Einmal hier in Baden-Württemberg und einmal in Innsbruck, wo wir coole Familienbetriebe und kleine Betriebe haben, die uns dabei unterstützen, einfach auch mit einer gewissen Expertise, das für uns zu übernehmen, und wir jetzt die Zeit haben, uns um andere Sachen zu kümmern, wie zum Beispiel diesen Podcast. Aber unser letzter Stand dann hier in Stuttgart, als wir noch selber produziert haben, waren so 1.500 Stück, die wir am Tag geschafft haben, vergleichbar mit der davor, als wir mit der Pizzateig-Knetmaschine unterwegs waren, wo wir 150 Stück geschafft haben, war das deutlich weniger, und jetzt sind wir bei einem Standpunkt, wo wir inzwischen auch skalieren können. Also jetzt sind wir, ich sag mal, angebotsseitig nicht mehr der Engpass, wo wir uns wahnsinnig darauf freuen, weil es zum ersten Mal seit Entstehung des Duschbrockens so ist. Also wir können jetzt dieses Jahr richtig agieren, anstatt zu reagieren. So sagen wir, So sagen wir immer. Und jetzt für Mengen, wir versuchen das immer nicht in so absoluten Termini zu messen, aber sind ganz froh. Wir zählen eigentlich bei uns auch, gibt es so einen Plastikflaschen-Counter, weil ein Duschbrocken ersetzt zwei Plastikflaschen. Also man kann 2 Monate mit einem Duschbrocken Haare und Körper waschen. Und jetzt im Dezember 2020 haben wir die 1 millionste Plastikflasche eingespart. Das heißt, da kann man sich selber, glaube ich, ganz gut ausrechnen. Also 500.000 Duschbrocken, die bis zum Ende, bis Dezember 2020 verkauft wurden, wo wir super dankbar sind, weil, ich meine, die Plastikflaschen sparen letzten Endes nicht Christoph oder ich ein. So viel können wir gar nicht duschen, sondern das machen andere Leute. Und mega cool ist halt auch, dass das Plastik gar nicht erst produziert werden muss. Also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie was recyceln müssen oder irgendwie was da ist, was man dann wieder rausnimmt aus der Wertschöpfungskette, sondern einfach sagen kann, das musste nie produziert werden. So, das Öl dafür musste nie irgendwie aus dem Boden gepumpt werden. Ja, sind wir ganz froh, dass so viele Leute da genauso viel Bock drauf haben wie wir.
Wenn ihr jetzt nochmal mit dem Stand, den du gerade beschrieben hast, nochmal gedanklich zurück auf die paradiesische Insel San Andres euch zurückversetzt, wo ihr das quasi alles so angefangen habt zu planen und euch zu überlegen. Wo habt ihr, ich weiß nicht, ob da schon, wie weit ihr da so in die Zukunft gedacht habt, aber hättet ihr gedacht, dass ihr jetzt 3 Jahre später schon da seid, wo ihr jetzt gerade aktuell seid?
Nee, also das haben wir am Tag, also die eine Stunde, bevor die Crowdfunding-Kampagne gestartet ist und die eine Stunde, nachdem die Crowdfunding-Kampagne gelaufen ist, hatten wir schon nicht so erwartet. Also ich zumindest nicht. Johannes ist da ist grundsätzlich optimistischer als ich, aber hat das auch so nicht erwartet. Und als wir dann irgendwie am Ende mit einer Funding-Summe von 50.000 Euro da standen, also das war nicht annähernd zu erwarten. Wie gesagt, wir hatten den kleinen Raum bei Johannes' Eltern in der Waschküche und haben uns auch bewusst dazu entschieden, jetzt nicht irgendwie zu starten und einen Lohnhersteller die Duschbrocken herstellen zu lassen, sondern haben gesagt, wir wollen das selber machen. Nummer eins, weil wir Bock drauf haben, das selber zu machen und auch unser Produkt verstehen wollen. Genau, also deswegen war es gut rückblickend, dass es genauso gelaufen ist, aber ich glaube, das Setup, was wir da für die Crowdfunding-Kampagne hatten, zeigt schon, dass wir jetzt nicht erwartet haben, dass das so, so krass ist. Was ja super ist.
Das heißt, da sind ja jetzt aber auch angefangen mit dem ersten Zufall, dass eure Freundin mal in Myanmar sich überlegt haben, wir gucken mal auf Instagram, wer noch so hier ist. Und da habt ihr euch dann quasi connected. Und wäre das zum Beispiel gar nicht passiert, dann gäbe es den Duschbrocken vielleicht heute gar nicht. Also ich finde es immer krass manchmal, wie so Zufälle auch zusammenkommen. Und dann der nächste Zufall, dass ihr euch dann irgendwie auch nochmal wieder in Mexiko verabredet habt. Hätte ja auch sein können, dass ihr sagt, nee, wir fahren jetzt nach Australien und wir wollen eher so Fidschi und so Philippinen uns angucken und ihr seid in Südamerika und dann hättet ihr euch nicht nochmal irgendwo getroffen und gesagt, ja, wir ziehen das durch, lass mal auf San Andres und da das Ganze planen. Was waren denn vielleicht nochmal so ein paar Zufälle, die dazu geführt haben, dass ihr jetzt wirklich da seid, wo ihr heute aktuell so steht? Falls es da, ich bin mir sicher, da gibt es vielleicht ein paar noch, die zwischendurch mal passiert sind.
Voll die gute Frage. Das passt auch total gut in die Philosophie vom Duschbrocken, wenn man das Philosophie nennen kann. Wir sagen ja auch, das Wichtigste für so einen Unternehmenserfolg ist das Timing. Da gibt es auch, glaube ich, oder weiß ich, da gibt es so einen TED-Talk auch drüber. So, das Wichtigste für den Erfolg, andere Faktoren, die oft genannt werden, sind Geld, Mitarbeiter, Idee. Alles super wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Also das kann man irgendwie kompensieren. Aber wenn du mit deiner Idee viel zu früh, mit einem Timing, wenn du mit deinem Startup oder mit deine Idee oder was auch immer viel zu früh dran bist, ist die Zeit vielleicht noch nicht reif, hat man beim Internet ja irgendwie oft gesehen. Oder wenn du zu spät dran bist, bringt es dir irgendwie auch nichts, weil der Markt schon verteilt ist, dann ist es viel schwerer. Das heißt, Timing ist da super wichtig und da hatten wir einfach viel Glück. Also das muss man wirklich sagen. Greta sei Dank kam dieses ganze Plastikthema Nachhaltigkeit auf. Wir haben das am Anfang als Reiseprodukt gesehen, aus unserem Bedarf heraus und sind dann total glücklich, dass das so schnell irgendwie ins heimische Bad eingezogen ist, die Idee Plastik zu sparen, weshalb wir jetzt auch schon hier stehen dürfen. Und dann sagen, Christopher, nicht, weil du fragst, irgendwie was so der noch eine glückliche Fügung oder so ist. Wir sagen oft, dass diese Crowdfunding-Kampagne für uns so der erste Dominostein war in so einer langen Kette. Und wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass die Steine jetzt, die werden immer ein kleines Stück größer und wir müssen nur dafür sorgen, dass die Abstände zwischen diesen Dominosteinen klein genug sind, dass die Kette weiterfallen kann. Also bei uns zum Beispiel, unsere erste Presseberichte kamen über die erfolgreiche Crowdfunding-Finanzierung. Dann erst hier in der Region und dann ein bisschen weiter. Und dann haben das wieder Leute gelesen, woraufhin dann vielleicht eine größere Publikation aufmerksam wurde. Und dann wurde daraufhin Sony Pictures auf den Duschbrocken aufmerksam, die dann Höhle der Löwen produzieren. Und dann hatten wir die Chance, bei Höhle der Löwen aufzutreten. Und da wurden wir dann wieder von vielen Leuten gesehen, die den Duschbrocken jetzt gerne kaufen und weiter empfehlen. Und daraufhin, also dann gibt es ja ganz viele unterschiedliche Wege. So bei Domino Day gab es ja dann auch immer die großen Bilder, wo so mehrere Ketten entlang führten. Und dann eine vielleicht, keine Ahnung, hat Lea Sophie Kramer vom Duschbrocken gehört und uns mit aufgenommen in ihren Founder Squad, wo wir dann die Möglichkeit hatten.
Ja, funny thing, darüber bin ich zum Beispiel auf euch aufmerksam
Ach,
geworden.
guck mal, ja, perfekt. Und
Über die
da,
Story.
und jetzt schauen wir mal, wo die Dominokette von dem
Ja.
Podcast Kaltes Wasser weiterläuft.
Ja.
Und das nimmt total viel Druck auch von Gründern oder von uns als Startup weg, wenn wir sagen, hier, das ist irgendwie das Timing, das heißt, unser Wirken ist nicht der ausschlaggebende Faktor. Total befreiend. Das heißt, wir müssen nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, ist es jetzt der richtige Schritt oder ist es der falsche Schritt, so als ob das alles entscheidend wäre. Sondern wir wissen, wir können einfach das machen, wo wir Spaß dran haben und wo wir dahinter stehen. Und dann wird sich schon irgendwie ausgehen. Vielleicht so viel zu der Glückfrage.
Zufälle, ja. Ja, ich finde das Bild mit den Dominosteinen sehr schön, denn wahrscheinlich, wenn ihr damals vor 3 Jahren diesen großen Dominostein, vor dem ihr jetzt steht, den gesehen hättet, dann hättet vielleicht auch gedacht, ach komm, wir lassen vielleicht doch eine Nummer zu groß für uns. Also, dass es wirklich mit einem kleinen Stein einfach anfängt und der kleine Stein kann dann den nächstgrößten Stein auch wieder zum Fallen bringen. Ja, schönes Bild auf jeden Fall, gefällt mir sehr gut. Du hast gerade schon mal die Höhle des Löwen auch angesprochen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich weiß, ab und zu gibt es dann wieder nochmal auch Rückzieher und so weiter, aber da wart ihr ja auch erfolgreich und habt einen Investor gefunden. Okay, du wackelst gerade schon mal mit dem Kopf. Frage, ob der überhaupt noch an Bord ist. Aber Frage wäre dann in die Richtung, falls es zum Investment gekommen ist und das auch durchgezogen worden ist, was das nochmal so für größere Dominosteine hat umwerfen können und was hat das nochmal dann bewirkt auf eurer Reise?
Voll. Also zum einen haben wir jetzt nicht uns bei der Höhle der Löwen beworben, sondern wir wurden angefragt, ob wir da gerne hinkommen. Weil wenn man irgendwie in Deutschland ein Startup gründet, dann und irgendwie Familie und Freunde sagen dann immer gleich, ey, da müsst ihr doch auf jeden Fall in die Höhle der Löwen. Das war jetzt nie ein fokussiertes Ziel oder so, was wir hatten. Wir wurden aber eingeladen und haben uns dann Gedanken darüber gemacht, ob das Sinn macht für den Duschbrocken und irgendwie mit dieser Vision, Plastik und Plastikflaschen von Shampoo und Duschgel überflüssig zu machen, dachten wir, also damit wollen wir irgendwie auch die breite Masse erreichen, gerade weil wir sagen, mit den Duschbrocken geht es, ohne dass man irgendwie auf was verzichten muss, also weil man eben dasselbe Erlebnis hat. Und da haben wir gesagt, okay, ja, da fahren wir hin. Und dann im Endeffekt von der Einladung bis zum Dreh waren es dann nicht mal eine Woche. Das war über Ostern 2019. Und dann haben wir dort in der Höhle der Löwen haben wir einen Deal mit Ralf Dümmel bekommen. Hatten dann auch jetzt für die Zeit nach der Höhle der Löwen eine Kooperation. Also wir waren dann deutschlandweit im Handel vertreten, bei DM, Rossmann, Kaufland und so weiter. Aber die Kooperation war auf diesen Zeitraum ausgelegt und
Okay.
da ist aktuell dann, genau, das ist damit dann geendet und wir haben, Johannes und ich sind weiterhin die einzigen beiden am Tisch beim Duschvorgang. Wobei das stimmt, es gibt noch ganz viele tolle Mitarbeiter, aber genau.
Dann sind wir vielleicht gerade schon beim Thema Mitarbeiter. Wenn man mal so wächst wie ihr, also am Anfang standet ihr ja noch einmal komplett alleine in der Waschküche und dann in der Schaumstation. Irgendwann. Ja, sind dann so viele Duschbrocken zu produzieren oder auch mit der Seifenmanufaktur vielleicht, dass man sagt, okay, wir brauchen da Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Ihr seid jetzt, glaube ich, locker schon in den zweistelligen Mitarbeiterzahlen angekommen. Und das ist ja so ein bisschen auch Veränderung. für euch erstmal, was eure Arbeit angeht. Ne, erstmal Mitarbeiterführung natürlich, ganz neues Arbeitsfeld. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was für euch noch dann kaltes Wasser ist, weil ihr gesagt habt am Anfang, dieses ganze Crowdfunding-Kampagnen und so war jetzt noch nicht so kaltes Wasser, weil das da hatten wir irgendwie Bock drauf und das wollten wir mal probieren. Und das war auch noch irgendwie ein kleiner Dominostein. Aber ich kann mir vorstellen, dass da jetzt so ein paar Sachen dazugekommen sind, dadurch, dass ihr so relativ schnell ja auch gewachsen seid, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt doch nochmal irgendwie komplettes Neuland und super spannend auf der einen Seite, aber auch viel Arbeit und viel Veränderung. Ja, wie geht ihr damit um, mit dieser Veränderung? Was ist da euer Vorgehen?
Also das ist sicherlich eine unserer großen Herausforderungen, wo wir ganz dankbar sind, dass wir ganz tolle Leute haben, die hier mit uns täglich am Duschbrocken arbeiten, dass die auch mit uns so viel Verständnis haben, weil wir wirklich also davor noch nie Verantwortung so übernehmen mussten. Und jetzt sind hier Leute, die arbeiten Vollzeit fest angestellt beim Duschbrocken. Und das ist auch eine Verantwortung, die Christoph und ich beide sehr, sehr ernst nehmen, weil uns das wichtig ist, weil wir sagen, also naja, wenn wir wo angestellt wären, gut, sind wir ja jetzt auch beim Duschbrocken, aber dann würden wir auch wollen, dass der Arbeitgeber sich um uns kümmert. Deswegen nehmen wir das dann nicht auf die leichte Schulter, jetzt mal von der Verantwortung. Wir sind jetzt 20 Leute beim Duschbrocken, wow. So gut gemischt. Also wir machen den Versand weiterhin selber, da haben wir 6 Mitarbeiter. Beziehungsweise 7 und dann den Rest im Büro und auch da wieder, ich würde sagen 50-50 zwischen Festangestellten und Praktikanten, die Vollzeit bei uns arbeiten, plus 2 Werkstudenten und die zu 50% dann noch da uns unterstützen. Genau, also das ist auf der einen Seite die Verantwortung als Arbeitgeber und dann aber gleichzeitig auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter was lernen, Spaß an der Sache haben und gleichzeitig auch ihren Anteil an der Last für das Unternehmen trägt, also ihren Output auch bringen, ihre Leistung. Und das Ganze am besten noch so, dass es allen Beteiligten Spaß macht und alle am Ende zufrieden sind, da sind wir immer noch am Schauen, wie wir das alles gut unter einen Hut bekommen, dass das für alle Seiten passt, gut funktioniert. Ich glaube, vor allem was Feedback angeht, können Chris und ich beide noch wahnsinnig viel lernen. Aber wie gesagt, da sind wir froh, dass alle Mitarbeiter da uns auch die Zeit lassen, das zu lernen.
Voll, und gerade auch wenn man darüber irgendwie nachdenkt, über das Thema Verantwortung auch abgeben, das ist uns total wichtig, irgendwie, wenn Praktikantinnen oder Praktikanten bei uns anfangen, dass sie eine Aufgabe bekommen, wo die dafür verantwortlich sein können, wo die sich einarbeiten können, wo die Expertise für den Duschbrocken aufbauen können. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass Johannes und ich, auf uns beide waren alle Aufgaben aufgeteilt und dann war klar, irgendwie, wenn über ein Thema gesprochen werden muss, spricht der eine mit dem anderen. Und jetzt, wie Johannes schon gesagt hat, sind wir irgendwie 15 Leute oder 14 Leute im Office, wo Aufgaben aufgeteilt sind und wo man auch lernen musste, Verantwortung erstmal abzugeben. Also Leute, die man gerade erst eingestellt hat, die jetzt noch nicht lange beim Duschbrocken sind, irgendwie sich damit identifizieren können, aber die eine verantwortungsvolle Aufgabe für den Duschbrocken und für das Team übernehmen sollen, ist sicherlich was wir erst lernen mussten. Dadurch, dass wir die ganze Zeit alles selber gemacht haben und irgendwie auch Vorstellungen hatten, wie was laufen soll, da auch Input zuzulassen, haben wir gelernt, finden wir auch gut und hat natürlich auch gebraucht, ist klar. Aber ja, ist ein Lernprozess, in dem wir uns auf jeden Fall auch noch befinden, klar.
Aber ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ihr da schon auch auf einem guten Weg seid, habe ich in einer Story auch gesehen. Du, Christoph, du hast hier einen Duschbrocken auch tätowieren lassen und es ging sogar so weit, dass selbst eine Mitarbeiterin sich den Duschbrocken hat auf ihrem Knöchel tätowieren lassen. Das macht man jetzt nicht für jedes Unternehmen, für das man arbeitet.
Also was das betrifft, muss man wirklich sagen, involviert sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle sehr und das ist mega cool. Also wir haben, als wir anfangs irgendwie nach Leuten gesucht haben, die uns ein bisschen im Versand unterstützen und einen Zettel vor die Tür gehangen haben und dann irgendwie, wir haben gerade in der Vormittagsschicht irgendwie auch zwei Mamas, die bringen ihre Kinder früh in die Schule und arbeiten dann vormittags bei uns und gehen dann nach Hause und kümmern sich um ihre Familie. Von Teilzeitmitarbeitern bis Praktikantinnen und Praktikanten und Vollzeit Leuten sind die Leute echt involviert und haben Bock, irgendwie mit dem Duschbrocken auch einen Impact zu erzeugen. Und also da können wir schon sehr froh sein.
Und das nächste Tattoo ist schon unterwegs. Die,
ach so,
ja, stimmt. Genau. Die Lisa, die ist, sobald die Tätowierer wieder aufmachen, da gibt's dann, wir haben doch diese Duschbrockenform, die gibt's dann auch als Duschbrocken, so Illustration, also die ziehen sich bei uns, als kleine Personen mit durch die Corporate Identity. Und da gibt's auf unserem Versandkarton einen so einen Duschbrocken, als Astronauten, weil wir unser Büro ja Schaumstation nennen, angelehnt an Raumstation. Und da gibt's einen Astronauten, der so unterwegs ist. Und der wird bald auch, für immer, zumindest bis der Laser kommt, auf die Haut tätowiert. Finde ich großartig.
Ja, sehr cool.
Ja, finde ich auch richtig cool.
Also falls man mal eine Inspiration für ein Tattoo braucht, dann muss man beim Duschbrocken einmal was bestellen und guckt sich dann die Verpackung mal ganz genau an.
Unbedingt. Und wir zahlen auch jedem den Tätowierer.
Auf jeden Fall, da gibt's viel zu entdecken.
Wir zahlen auch jedem den Tätowierer, der sich den Duschbrocken tätowieren lässt.
Sehr gut. Dann wären wir direkt schon beim Thema Fehler. Und zwar also bei euch sind ja sicherlich auch einiges an Fehlern mal unterlaufen, ne? Weil wenn man neue Sachen macht, dann ist es unausweichlich, dass da Fehler passieren. Wie gesagt, wir haben vorhin auch schon mal ganz kurz über einen Fehler gesprochen, der bei mir beim Podcast passiert ist und so weiter, ne? Dass ich mal vergessen habe, auf Record zu drücken. Ja. Und da hält man sich 20 Minuten. Bei eurer Crowdfunding-Kampagne war es, glaube ich, auch so, dass ihr eine Woche irgendwie nochmal verschieben musstet, weil das irgendwie mit der Kontoanmeldung nicht so funktioniert hat. Also was ist so eure Herangehensweise an Fehler, wenn mal was irgendwie schief läuft? Also woher kommt eure unerschöpfliche positive Energie, die ihr jedenfalls also in den Storys, ich weiß nicht, ob es in der Realität auch so ist, aber ich nehme mal an, dass ihr in den Storys das auch schon sehr authentisch auch immer darstellt. Also woher nehmt ihr so eure unerschöpfliche positive Energie tagtäglich?
Geil, super. Also ja, wir versuchen das auch. Ich glaube, das Einfachste ist, wir hatten bisher immer nur gute Probleme beim Duschbrocken, weil alles, wo so die Probleme entstanden sind, war immer, weil die Nachfrage größer ist als das, was wir leisten konnten. Oder wir hatten zu wenig Leute, zu machen. Ganz tolle Ausgangssituation.
Also eigentlich Herausforderungen quasi, die sich euch entgegengestellt haben.
Absolut. Und aus dem Grundgedanken heraus, wenn dann was schiefgelaufen ist, wusste man genau, warum das passiert ist. Nämlich, und das klauen wir dann von dem lieben Herrn Mark Zuckerberg, der sagt, Fehler sind okay, solange du dich schnell genug bewegst. Also wenn du so viel machen musst, und dass du Fehler machst, ist das ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, du bewegst dich schnell in eine Richtung, dass Fehler passieren. Wäre blöd, wenn gar keine Fehler passieren würden, weil dann hast du Zeit dafür zu sorgen, dass keine Fehler passieren. Von daher sind Fehler für uns erstmal prinzipiell nichts Schlechtes. Und dann ist, wenn ein Fehler passiert, bei uns immer ganz klar, das allererste ist, dafür sorgen, dass das in Ordnung geht, also dass man die Situation löst. Und im zweiten Schritt versuchen wir dann uns anzuschauen, okay, wie kam es zu dem Fehler? Und was wir da machen, ist immer, wir sind nicht so Outcome-orientiert. Also wir sagen nicht, ein Fehler ist, weil XY passiert ist, sondern wir schauen, ob die Entscheidung, die da dahinter stand oder die Herangehensweise an das Thema, ob die richtig war. Also unser Beispiel ist da immer so der Lottospieler, ist auch von irgendjemandem geklaut, wo ich nicht mehr weiß, wo das herkommt. Aber also hier ist keine originelle Idee vom Duschbrocken. Wir adaptieren nur.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, ihr habt viele originelle Ideen.
Außer der Duschbrocken,
dass wenn du einen Lottospieler, der Millionär wird durchs Lottospielen, fragst, irgendwie, wie wird man Millionär, dann sagt er, na klar, du musst Lotto spielen. Aber dass die Entscheidung, Lotto zu spielen, eigentlich eine falsche Entscheidung ist, aber es für manche Leute dann gut ausgeht, dann wäre das eine wäre result-oriented, also wenn man sich halt anschaut, okay, der ist Millionär geworden, also muss Lotto spielen richtig sein. Und die andere Frage ist irgendwie prozessorientiert zu sagen, ist die Entscheidung, Lotto zu spielen, richtig? Und dadurch, dass wir, die zwei Sachen trennen, einmal zu schauen, okay, jetzt ist ein Fehler passiert, wie können wir den so schnell wie möglich beheben? Dann gibt es da keinerlei Schuldzuschiebung oder dann gibt es da gar keinen irgendwie, da muss man sich gar nicht drüber aufregen, weil das ist dann, in der Situation geht es nur darum, dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Und dann im zweiten Schritt sich anzuschauen, okay, wie konnte es dazu kommen? War die Entscheidung, die man getroffen hat, richtig und es ist einfach nur blöd gelaufen? Oder können wir da was anpassen? Dadurch, dass dann der Stress weg ist von dem Fehler selbst, weil man sich ja um den als erstes gekümmert hat, kann man da sehr sachlich sich die Lage anschauen und dann versuchen, aus dem Fehler und dann einen Entscheidungsfehler zu lernen.
Jetzt würde ich direkt nochmal eine Frage anschließen, die da ganz gut zu passt. Und zwar, wie trefft ihr denn dann Entscheidungen? Was ist da euer Vorgehen? Weil ihr seid ja mit sicherlich immer mit einigen Entscheidungen werdet ihr bombardiert, die irgendwie entscheiden müssen. Manchmal sind es kleinere, manchmal sind es aber auch größere, neuer Umzug oder sowas. Wie trefft ihr Entscheidungen? Vor allem auch zu zweit ist das, glaube ich, sicherlich manchmal nicht so einfach, ne? Wenn ihr vielleicht auch mal anderer Meinung seid und ihr aber irgendwie einen Konsens
voll. Ich glaube, da ist das Gute, dass wir beide uneitel sind und bei einer Entscheidung in den Fokus stellen, was ist das Beste am Ende für den Duschsprung. Also ich glaube, ich weiß, jeder von beiden ist in der Lage, bei einer Meinung, wenn man die diskutiert, auch zu sagen, okay, alles klar, hast du recht, ist nicht jetzt das Richtige am Ende für den Duschsprung oder für das, wo wir hinwollen. Wir sprechen unheimlich viel, nicht nur miteinander, sondern auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich einbringen sollen und versuchen, alle möglichen Sachen in Entscheidungen am Ende einfließen zu lassen. Aber am Ende geht es eben darum, die beste Entscheidung für den Duschsprung zu treffen. Das versuchen wir über alles zu stellen. Und da, das ist in der Vergangenheit, würde ich sagen, eigentlich ganz gut gelungen.
Ja. Ich habe mir nebenher, Christoph, das war perfekt. Ich konnte mir da ein, zwei Sachen jetzt aufschreiben. Also was der Christoph sagt, ist der absolut das Wichtigste beim Duschsprung. Und dann glaube ich, dass es drei Sachen gibt. Und das wirkt jetzt so, als ob ich, ja, das war perfekt. Die Zeit, wo Christoph geredet hat, konnte ich die drei Sachen aufschreiben.
Ich habe mich jetzt schon gefreut, dass du dir was aufgeschrieben hast, was ich gesagt habe. Ich war jetzt gerade total verblüfft.
Doch, das habe ich intus, was du da gesagt hast. Da stimme ich auch zu 100% zu. Aber ich glaube, drei Sachen, was wir machen, ist einmal, gerade weil du Skalierung angesprochen hast, also mit einem Umzug zum Beispiel, wir versuchen, solche Entscheidungen so lang wie möglich rauszuzögern, weil wir das Gefühl haben, gerade große Startups versuchen immer größer zu wirken, als sie sind und konzentrieren sich mehr auf die Skalierung als auf ihre Kunden oder ihre, in der Regel, als auf ihre Kunden oder ihr Produkt. Und wir versuchen das andersrum zu machen, zu sagen, ey, wir skalieren erst oder breiten uns aus, wenn es wirklich notwendig ist. Und das merken wir dann immer dann, wenn alle, die hier sind, irgendwie auf einmal samstags arbeiten müssen, um die Pakete rauszukriegen. Oder wir merken, irgendwie wir kommen selber nicht mehr hinterher. Jetzt macht es für uns Sinn. Und es gibt uns auch die Sicherheit, dass wir nicht für irgendeine vage Zukunft planen, die vielleicht kommt oder nicht kommt, sondern wir wissen, wenn wir dann den nächsten Schritt machen zum Wachstum, dass wir das auch schaffen. Dadurch wachsen wir natürlich langsamer als vielleicht das ein oder andere Startup, aber dadurch haben wir viel mehr Kontrolle. Und dadurch, dass wir immer noch bootstrappen, sind wir da natürlich, was unseren Cashflow angeht, auch konservativ. Also Wachstum ja, aber nicht um jeden Preis. Das bedeutet ein anderes vielleicht, und das ist dann Punkt 2, Faktor, wo wir aufpassen, ist, alle Entscheidungen für uns sollten. Also wir machen keine Investitionen, wo wir das Gefühl haben, das kann sich nicht ausbezahlen, nur um irgendwie einen kurzfristigen KPI oder irgendein Wachstum darzustellen. Da sind wir ganz vorsichtig. Und dann haben wir hier noch so einen Wert oder was, mit dem wir arbeiten, ist, wir sagen immer, wenn wir die Entscheidung aus den richtigen Gründen treffen, so wie Christoph gesagt hat, das Beste für den Duschbrocken, dann hat das meistens im zweiten Schritt, im Umkehrschluss, auch eine Auswirkung, eine Steigerung der Profitabilität oder des Umsatzes. Also zum Beispiel sehen wir den Kundensupport als Teil von unserem Marketing, weil wir einfach merken, wir versuchen so schnell wie möglich den Leuten zu schreiben, weil die uns echt wichtig sind, und nicht 3 Monate zu warten, bis wir da antworten oder das abzutun, sondern immer persönlich zu sein. Und das ist sicherlich teurer, als das outzusourcen oder das irgendwie zu understaffen. Aber wir glauben, das sorgt dafür, dass die Leute eher bei uns wieder bestellen. Und wir machen das aber nicht, weil wir sagen, ah, guck mal, damit können wir die Customer Retention erhöhen. Sondern wir machen das, weil wir sagen, ey, weil das sind die Leute, die letztendlich wirklich zählen. Und das ist das, was für uns am Ende relevant ist. Zum Beispiel haben wir neulich die Nadine und Chiara und alle im Versand auch gelobt. Ab und zu passiert es mal, dass ein Duschbrocken falsch rausgeht. Also da landet dann irgendwie ein Maxi anstatt ein Carlos bei jemandem. Und wir haben jetzt schon so oft mitbekommen, was wir dann machen, ist, dass wir einfach, wenn die Leute so ehrlich sind oder wenn die Leute dann sagen, ey, ihr habt dann leider das falsch zugeschickt, dann sagen wir, ey, kein Problem, behalt den, schenk den doch gerne jemandem, der den Duschbrocken noch nicht kennt, und wir schicken dir gleich den richtigen zu. Und wir haben das Gefühl, dass wir dadurch sogar Kunden gewinnen, weil die freuen sich dann total, erzählen das vielleicht sogar weiter, verschenken den Duschbrocken, machen Werbung für den Duschbrocken, und auf einmal kommt was wir sagen, ey, das war unser Fehler, da sollst du jetzt nicht irgendwie noch Stress haben und wieder auf die Post, und hier ist das Rücksendeetikett, sorgt dafür, dass wahrscheinlich es am besten wäre, wenn wir jeden Duschsprung falsch rausschicken würden. Weil dann wäre das der perfekte Wachstumskanal. Aber
Neue
ja,
Marketingstrategie.
genau.
Ja.
Und das ist dann so umgedreht. Also im ersten Schritt die richtige Entscheidung treffen und wir glauben ganz fest, dass das dann im zweiten Schritt dafür sorgt, dass danach das Unternehmen davon profitiert.
Du hast gerade schon einmal Maxi und Carlos auch angesprochen. Ihr habt ja, ich sag mal, drei Original-Geschmacksrichtungen oder Duftrichtungen. Ab und zu gibt es mal noch so ein paar Special-Düfte zu Weihnachten oder jetzt auch, glaube ich, zu Ostern. Und Frage wäre hier auch noch, ihr habt da, glaube ich, auch am Anfang mal mit so einer Aluminium-Weißblechdose angefangen als eure Verpackung. Habt dann irgendwann auch nochmal das Ganze umgestellt auf, ich glaube, die ist sogar auch kompostierbar, ne? So aus Maisstärke. So eine Verpackung, die liegt bei mir auch, glaube ich, irgendwo noch hier rum. Und also da wäre jetzt noch so ein bisschen eine Frage, die ich anschließen würde. Wie bleibt ihr, wie schafft ihr es so, ich sag mal, innovativ zu bleiben? Weil ihr könnt ja jetzt nicht 10 Jahre lang nur Maxi Carlos anbieten und die Frieda.
Ja, voll. Also es gibt auf jeden Fall noch Ideen im Kopf zumindest, noch nicht ganz in der Schublade, teilweise auch schon in der Schublade, welche Produkte es noch darüber hinausgeben könnte, die in das Sortiment vom Duschbon passen. Also wenn man sich Gedanken macht, welche Produkte sind aktuell im Badezimmer größtenteils noch in der Plastikflasche, das ist sicherlich der Bereich, wo wir uns mit der vom Duschbon aufgebauten Expertise noch einbringen können. Und beispielsweise auch der Wechsel also wir haben am Anfang mit der Weißblechdose, mit der Verpackung gestartet, einfach weil die Weißblech unbehandelt den höchsten Recyclingwert hatte. Wir haben da auch immer schon versucht, irgendwie die beste Lösung auch irgendwie zu finden. Haben dann aber festgestellt, ist natürlich blöd, wenn es unversiegelt ist, weil dann fangen die Dosen bei den Leuten an zu rosten, weil der Duschbon ja nass in die Verpackung reingelegt wird, und haben uns dann eben beschäftigt mit der Idee. Und da hat ja dann Bioplastik auch, also das hat ja schon ein bisschen eine Geschichte, und haben uns dann überlegt, okay, wir wollen aber eine Lösung finden, die wirklich gut ist. Und wenn man irgendwie diese Bioplastiktüten, die kennst du ja vielleicht, da darf man ja in einigen Regionen die Tüte eigentlich nicht mal in den Biomüll schmeißen, weil da immer noch als dieser Verbindungsstoff, dieser Kleber, Erdöl drinne verwendet wird. Und wir haben uns dann halt überlegt, also wir wollen halt nicht irgendwie nur eine mittelgute Lösung, sondern dann schauen wir lieber noch länger und wollen dann die optimale Lösung, weshalb wir auch ganz happy sind, dass wir ein Material gefunden haben, was dann eben hundertprozentig kompostierbar ist, sowohl industriell als auch zu Hause.
Ja, und zu weitere Innovationen oder Sachen, das ist genau das, was am Anfang, was wir gesagt haben, ist, wir freuen uns wahnsinnig drauf, jetzt dieses Jahr zu nutzen, um zu agieren, nicht nur hinterher zu sein. Und jetzt freuen wir uns, dass in naher Zukunft unser zweites Produkt rauskommt, nämlich ein fester Conditioner. Weil beim Duschbrocken bestellen, ich sage mal, vorsichtig mehr als 50% Frauen. Natürlich bestellen die auch für ihre Jungs mit oft. Aber genau, also, und da kam dann schon auch der Wunsch, die sagen, Mensch, ab und zu mal noch so eine Pflege für meine langen Haare. Und das Feedback kam
Für
schon
den
öfters.
Spa-Day.
Genau. Und wir haben am Anfang als erstes haben wir mal gegoogelt, was Conditioner überhaupt bedeutet, weil Christoph und ich haben beide kurze Haare. Aber das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Jetzt wissen wir da schon deutlich mehr und haben jetzt ja, freuen uns mega drauf. Genau, jetzt zu Ostern kommt erstmal Toni Zitroni, was aktuell mein absoluter Lieblingsduschsprung ist. Ich habe heute zum ersten Mal mit ihm geduscht, mit dem ersten Toni. Freue ich mich riesig drauf. Und dann ganz bald dann der feste Conditioner.
Also einiges noch in der Pipeline. Habt ihr abschließend nochmal so einen Tipp, den ihr Menschen auf den Weg geben würdet, die eine Idee im Kopf haben, aber irgendwie schon länger mal vor sich herschieben und ja, aber gerne mal anfangen würden? Was ist da so vielleicht so ein Tipp, den ihr da noch auf den Weg geben könntet? Außer den, den ich jetzt schon sehr oft gehört habe, einfach anfangen. Was wahrscheinlich der beste Tipp ist, aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwie einen anderen Tipp, zum Beispiel aus San Andreas, der euch geholfen hat, einfach anzufangen.
Du darfst, Christoph.
Ja, für Tipps ist auf jeden Fall Johannes der Richtige. Nee, da kann ich nicht reingrätschen. Tipps für Cafés in San Andreas oder Kolumbien, da kann ich auf jeden Fall lieber.
Also ich glaube wirklich für den Duschbrocken, was uns wahnsinnig geholfen hat, war, dass wir zu zweit gegründet haben. Das klingt total blöd, wenn ich das Ich sag's andersrum.
Nö.
Ich sag, ich glaube, wenn, also den Duschsprung hätte es nicht gegeben, wenn es den Christoph nicht gegeben hätte, und den Duschsprung hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn es mich nicht gegeben hätte, in beide Richtungen. Nur dadurch, dass wir wussten, dass wir gegenseitig zu einer Zeit, wo es vielleicht, wenn es schwer wird oder so, jemanden hatten, wo wir wussten, der ist da genauso involviert, das hat zumindest unseren zwei Persönlichkeiten wahnsinnig gut getan. Ich glaube, das Zweite ist dann, mehr mit den Leuten drüber sprechen, mit Freunden, Bekannten, mit jedem, den man vor die Nase kriegt. Ich weiß noch, die Seifenmanufaktur hier in Stuttgart, die Seifenmanufaktur Haag, mit der wir zusammenarbeiten, der Kontakt kam über meine ehemalige Kieferorthopädin, die ich zufällig im Edeka getroffen habe. Der erzählt, ich dachte nicht, dass es da irgendeine Kombination gibt, von der Duschbrocken profitieren kann. Aber es ist oftmals so, dass die Leute dann ja wieder viele Leute kennen, wo dann vielleicht was passt. Und nur weil man denkt, ach nee, die Person kann mir eh nicht helfen, redet man vielleicht mit der nicht drüber, oder weil man irgendwie Angst hat, dass jemand anderes seine Idee klaut. In den allermeisten Fällen, natürlich nicht in allen, aber in den allermeisten Fällen glauben wir, dass es Sinn macht, so früh wie möglich mit so vielen Leuten, wie es geht, drüber zu sprechen. Und dann vielleicht ein dritter Tipp. Ich weiß, Daniel Kahnemann ist ja total beliebt mit seinem langsamen Denken und schnellen Denken. Und der sagt ja eigentlich, es ist total irrational zu gründen, weil die Erfolgschance ist ja so niedrig. Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wie es vielleicht egal ist. Also wenn man überlegt, es gibt halt das Downside-Risk, dass es nicht klappt. Und wenn seine ganze Zukunft davon abhängt und man irgendwie ganz viele Verpflichtungen hat und dem dann nachgeht, weiß ich nicht, ob ich jemandem empfehlen würde, alles auf eine Karte zu setzen und zu gründen. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man vielleicht das Risiko bei Scheitern minimieren kann. Und ich glaube, dafür sorgen, dass das eben dann, also beim Christoph und mir war es zum Beispiel so, wir wussten, ey, wenn es nicht klappt, dann haben wir nichts verloren, aber gleichzeitig viel gewonnen. Die Erfahrung, das aufzusetzen, das auszuprobieren. Das ist natürlich für uns dann, oder jung zu sein, ist da dann sicherlich leichter. Aber zu schauen, wie kann ich vielleicht das Risiko minimieren und die Chance, was ich da mitnehmen kann, maximieren.
Also im schlimmsten Fall eine sehr, sehr gute Lernerfahrung, die dann bei irgendwelchen Bewerbungen sicherlich sogar noch hilfreicher wäre, als hätte man sich direkt beworben, weil die dann sehen, oh krass, der hat ja sich schon in ein kleines Abenteuer gewagt und hat da viel gelernt, auch wenn es jetzt nicht erfolgreich war.
Ja, voll. Und uns hat es auch total gut getan. Christoph und ich haben erstmal ausgerechnet, noch vor der Crowdfunding-Kampagne, wie viele Bestellungen müssten wir eigentlich pro Monat machen, dass wir sagen, okay, wir machen das Ding weiter. Und es war also, weißt du noch, wie viele das waren? Ich glaube, wir haben gesagt, wenn wir 100 Duschbrocken im Monat verkaufen, dann lohnt sich das ja.
Ja, genau, das war's.
Dann können wir das ja, 100 Duschbrocken, also irgendwie so 30 Bestellungen, eine Bestellung am Tag, haben wir gesagt, dann lohnt sich's, hier so einen kleinen Raum zu haben, wo man sich dann einmal am Wochenende trifft und das macht. Also, von der ganzen Kostenstruktur und so niedrig alles aufgesetzt, und weil wir Bock drauf hatten, da konnte man ja gar nicht scheitern. Und jetzt, dass wir das immer noch so machen dürfen, freut uns natürlich wahnsinnig.
Ja, jetzt habt ihr 1 Million Plastikflaschen eingespart.
Ja.
Glückwunsch dazu.
Und jetzt ist die nächste Million natürlich das Ziel.
Ja. Ja.
cool, ihr seid sehr aktiv, ich habe es gerade schon so ein bisschen immer mal angeteasert zwischendurch, ihr seid sehr aktiv auf Instagram, kann ich den HörerInnen auch nur ans Herz legen, euch da zu folgen, weil ich finde das immer sehr erfrischend, eure Stories aus dem Arbeitsalltag des Duschbrockens und der Schaumstation. Genau, seid ihr sonst noch, also Instagram ist das beste Mittel, euch zu erreichen oder euch zu folgen sozusagen, gibt es sonst noch andere Wege, wo ihr sagt, da machen wir auch coole Sachen, Pinterest oder?
Also Instagram ist schon eine gute Wahl.
Okay, alles klar. Also ich kann es sehr empfehlen, den beiden Schaumköpfen, so nennt ihr euch glaube ich auch, ne, ab und zu mal zu folgen bei Instagram, und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Reise mit dem Duschbrocken, und danke, dass ihr dabei wart und eure Erfahrungen hier geteilt habt.
Tillmann, dir vielen Dank.
Vielen Dank,
ja, für die Einladung. Wir haben wahnsinnig gefreut, genau. Ansonsten, man kann uns auch eine Mail schreiben oder über Facebook erreichen oder was auch immer. Wir sind immer
erreichbar, sind wir
überall. Ja, genau. Aber dir weiterhin viel Erfolg. wir finden das Konzept großartig und freuen uns schon, die alle anderen Folgen noch zu hören, aber auch natürlich die eigene.
Ja, saustark vorbereitet, super Fragen. Also du weißt wirklich sehr gut Bescheid, wie es beim Duschsprung bisher lief.
Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, ich komme nicht als Stalker rüber.
Nee, nee, nee.
Nee, oder man bestellt sich halt einen Duschbrocken und dann kriegt man jedenfalls war es bei mir der Fall, ein signiertes Autogramm auch noch von euch beiden. Also, viel Erfolg. Danke, dass ihr dabei wart.
Danke.
Das war's mit der heutigen Folge von der Geschichte des Duschbrockens und dem ganzen Business, was dahinter entstanden ist mit Johannes und Christoph. Ich bin mir sicher, da war bestimmt das eine oder andere dabei für euch. Lasst euch inspirieren von der Geschichte, einfach mal auch anzufangen und ja, man weiß nie, was daraus wird. Ihr könnt den beiden sehr gerne folgen. Ich mache es auch schon länger. Ist immer super spannend und ich finde die beiden einfach sehr sympathisch. Und ja, sind immer spannende Stories, die sie auch aus ihrem Alltag beim Duschbrocken erzählen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei Instagram mal vorbeischaut, beim Kaltenwasser-Podcast. Da gibt es auch immer ein bisschen behind the scenes, vor allem auch so, was die kommenden Gäste angeht, die hier auf dem Podcast demnächst dann zu hören sind. Und hinterlasst gerne auch ein bisschen Feedback, entweder bei Instagram oder bei LinkedIn oder auch über SpeakPipe mit einer kleinen Sprachnachricht. Alles verlinkt in den Shownotes, geht am besten mal direkt dahin. Ansonsten folgt dem Podcast hier bei Spotify, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Da habe ich mich nämlich mit dem Dirk Lenz unterhalten von Gut24, der die ganze Versicherungsbranche so ein bisschen auf den Kopf stellen möchte und vor allem nachhaltiger gestalten möchte und nutzen möchte für sinnvolle Projekte. Ja, mehr dazu dann aber in 2 Wochen. Bis dahin, fangt an, springt rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tilman Vorhoff und das war der kalte Wasser.